Guten Morgen miteinander. Wir haben nicht vergessen, dass heute Muttertag ist. Ich habe gelesen, in 20 Minuten, dass viele Frauen dagegen sind, dass man den Muttertag überhaupt noch feiert. Das sei doch ein alter Zopf und das sei nur zum Unterstreichen, dass die Frauen an Herd gehören und hey und so. Es ist übrigens der 99. Muttertag, dass man Muttertag feiert. Jetzt könnte man doch den vor dem 100. Mal elegant abschaffen, oder? Wäre ja auch schade. Ein herzliches Dankeschön und herzliche Gratulation von mir, allen Müttern, die Mütter sind und die können Zeit nehmen für ihre Kinder und für ihre Familie. Ich komme am Ende der Predigt dann noch drauf. Ich habe jetzt nicht bewusst eine Predigt zum Muttertag gemacht. Ich werde mit etwas ganz Neuem anfangen und von einfach an den Bibeltext zu lesen. Und ich denke, sehr gleich werden sehr viele da innen wissen, wo ich lese. Am Schluss sage ich es dir schon. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört. Und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen und wir können es bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. 1. Johannes 1, 1-4 nach NGÜ, habe ich jetzt gelesen, nach der neuen Genfer Übersetzung, weil es mich hier so besonders schön dünkt, in dieser neuen Genfer Übersetzung. Wir werden also in der nächsten Zeit uns ein bisschen vertiefen in den 1. Johannesbrief. Und es ist ein ganz besonderer Brief. Es ist einer, der nicht anfängt mit Johannes, Jünger Jesu Christi, schreibt an die Gemeinde in weiss nicht wo, sondern er fängt ganz genial an. Von allem Anfang an war es da. Und dann fährt er weiter, er hat es gesehen, er hat es gehört, er hat es betrachtet, also ganz genau angeschaut und er hat es sogar berührt. Und man weiss immer noch nicht was. Das Wort des Lebens. Und wenn man dann an sein Evangelium zurückdenkt, wir kommen dann darauf, dann merken wir, der redet ja von Jesus Christus. Er hat ihn gesehen, er hat ihn gehört, er hat ihn ganz genau beobachtet und er hat ihn können berühren. Er war da gewesen. Wer ist der Johannes? Der Johannes ist einer von diesen 12 Jüngern, einer von den Aposteln. Möglicherweise der Letzte, der noch lebt. Er nennt sich selber den Jünger, den Jesus gern hatte. Er sagt es zweimal mindestens in seinem Evangelium. Kapitel 20, Vers 2, Kapitel 21, Vers 7. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er ist gerade unmittelbar nach dem Petrus berufen worden, einer von den ersten Jüngern gewesen, zusammen mit seinem Bruder Jakobus. Und sie zwei waren die Söhne vom Zebedäus. Und der Zebedäus hatte einen Fischereibetrieb am See Genezareth. Und sie haben mit ihrem Vater gefischt. Sie waren also Fischer, haben bei ihrem Vater gelehrt. Und Jesus hat sie von ihrem Fischerberuf weg berufen in seine Nachfolge. Sie haben dann irgendwann in dieser Nachfolge einen Beinamen bekommen. Der Johannes und der Jakobus. Donnersöhne. Das ist nicht unbedingt ein schmeichelhafter Name. Sie haben nämlich einmal, wo Jesus mit ihnen zurückgewandert ist nach Jerusalem in Samaria, wollen Halt machen. Und niemand von den Samaritern hat sie aufgenommen, weil man gewusst hat, dass sie Juden und die gehen nach Jerusalem. Und die Samariter und die Juden haben untereinander ein Problem gehabt. Die haben nicht gern gehabt. Das war noch schlimmer gewesen als der Basler und Zürcher in der Schweiz. Auf jeden Fall haben sie denen keine Herberg gegeben, weil das Juden sind, die gehen nach Jerusalem. Und dann hat der Johannes gesagt, Jesus, sollen wir beten, dass das Feuer vom Himmel fällt und die auslöscht, wenn die uns schon keine Herberg geben. Also, das ist ziemlich schlimm, oder? Jesus hat das abgewendet und hat ihn beruhigt. Ich habe vom Johannes eher den Eindruck von einem liebenswürdigen, feinfühligen Mann. Aber er hat auch eine andere Seite gehabt. Und das tut mir eigentlich noch gut. Er hätte auch donnern, wenn es müssen sein. Er war auf dem Berg von der Verklärung dabei gewesen. Jesus hat ihn mitgenommen mit dem Petrus, mit dem Jakobus. Er hat Jesus verklärt gesehen. Er hat gesehen, wie der Mose und der Elia mit ihm geredet haben. Er hat die Stimme von Gott gehört. Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Er hat die ganz eindrückliche Erfahrung mitgemacht. Er ist beim Abendmahl an der Seite von Jesus gesessen. Und dort sieht man wieder eine kleine schlechte Seite vom Johannes. Wo Jesus gesagt hat, dass einer von den Jüngern ihn wird verraten, hat der Petrus zum Johannes gesagt, frag wer? Und der Johannes hat sich so an Jesus gelehnt, um zu fragen, wer ist es? Er hat sich instrumentalisieren lassen. Er war aber der Erste, der am leeren Grab war. Wo die Frauen das den Jüngern erzählt haben am Auferstehungsmorgen, das Grab ist leer, ist er und der Petrus losgerannt, das Grab anzuschauen. Und der Johannes war sportlich besser gewesen. Er ist zuerst beim Grab angekommen, ist aber sehr respektvoll gewesen und nicht einfach rein. Und der Petrus kommt und am Johannes vorbei, gerade ins Grab rein. Und dann hat der Johannes gedacht, ja, den kann ich auch rein. Und als er die Tücher sieht, und die Stelle, wo der Leichnam von Jesus gelegen ist, wo jetzt leer ist und nur noch Tücher da liegen, wo man den Leichnam hat eingewickelt hat, steht etwas ganz Bezeichnendes dort. Und er sah und glaubte. Er war der erste Mann, der an die Auferstehung geglaubt hat. Passt noch gut zum Muttertag, dass die Frauen die Ersten waren, die an die Auferstehung geglaubt haben und die das gesehen haben. Der Johannes, der hat geglaubt. Es steht zwar nachher noch, sie haben es noch nicht wirklich begriffen. Aber von ihm steht es, dass er es einfach glaubt. Er hat das Evangelium geschrieben, die drei Briefe da hier und die Offenbarung. Die Offenbarung dann in der Verbannung auf der Insel Patmos. Also von den Jüngern und Aposteln haben alle gelitten darunter, dass sie gläubig wurden, dass sie den Namen von Jesus so furchtlos verkündet haben. Der Johannes hat die Offenbarung empfangen im höheren Alter. Man nimmt an, gegen 90. Er war dann auf der Insel Patmos. Dass er sehr alt ist, schon beim Schreiben von diesem Brief, nimmt man an, weil er schreibt oft, meine Kinder oder meine kleinen Kinder oder meine lieben Kinder oder einfach Geliebte. Es ist ein alter Mann, wo seine Kinder im Glauben schreibt. Und jetzt eigentlich vor allem zwei Sachen will mit diesem Brief. Das haben wir ja gelesen. Er will, dass man ermessen kann, was es heisst, in der Verbindung mit Gott und Jesus Christus zu leben. In dieser Beziehung mit Gott. Und er will, dass unsere Freude im Glaubensleben vollkommen ist. Das ist ein hoher Anspruch. Von allem Anfang an war es da. Es scheint geheimnisvoll, ist aber auch völlig bestimmt. Es ist von allem Anfang an da gewesen, das Wort des Lebens. Man liest das eben auch in seinem Evangelium, im Johannesevangelium und vor allem darum, weil das so ähnlich ist, schreibt man den Brief auch dem Johannes zu und weil er viele ähnliche Formulierungen hat. Das Johannesevangelium fängt an, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Das ist ganz ein erstaunlicher Anfang von dem Johannesevangelium. Der Johannes ist einer, der nicht um den Kopf macht. Was er sagt, das sagt er klar und deutlich und insistiert, dass es auch wirklich klar wird. Er fährt weiter und sagt, durch ihn, Jesus Christus, das Wort Gottes, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Mit anderen Worten, Jesus ist schon bei der Schöpfung dabei gewesen. Er ist der, durch ihn hat Gott geschaffen, durch sein Wort. Ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und immer noch im Evangelium, im ersten Kapitel, im Vers 14, macht es der Johannes noch einmal ganz deutlich. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Da sagt er, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betrachtet, wir haben ihn angelenkt. Glaubet doch, dass er da ist. Wir sind Augenzeugen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn besitzt, er, der vom Vater kommt. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir das glauben. Das Wort des Lebens ist hier auf der Erde gewesen. Es ist vom Vater gekommen und zum Vater zurückgegangen. Und hier schreibt er dann noch, wir haben es gesehen und wir künden es euch, das ewige Leben. Die auferstanden. Ich habe das leere Grab gesehen. Jetzt ist er wieder beim Vater. Er lebt ewig. Und wir werden einmal zu ihm gehen. Wir haben auch ewiges Leben. Warum insistiert er so enorm? Weil er schreibt in seinem Brief bereits von Irrlehrern, von Antichristen, die damals kommen. Wir kommen dann noch drauf. Schon damals da waren. Und man weiss, aus der Zeit von Johannes, vom ersten Jahrhundert, dann ist Gnosis aufgekommen. Die Gnosis heisst eine besondere Erkenntnis. Eine besondere Erleuchtung. Heute redet man immer noch von den Illuminati, oder? Die mehr wissen als das Fussvolk mehr. Die das Gefühl haben, sie haben eine besondere Erleuchtung oder eine besondere Offenbarung. Oder sie können eben in der Bibel zwischen den Zeilen lesen. Macht das nie. Lesen, was da steht. Das, was zwischen den Zeilen steht, das ist unsere eigene Einbildung. Das ist ein bisschen schwierig. Und wenn man das Gefühl hat, man muss in der Bibel zwischen den Zielen anfangen lesen, dann ist irgendetwas nicht mehr gut. Ist aber leider so, dass die katholische Kirche, ich sage das hier noch ganz deutlich, das Lehramt über die Bibel stellt. Sie haben auch das Gefühl, nur einen ausgebildeten Priester, einer, der zum Priesterdienst gesalbt ist und geweiht ist, versteht das Wort wirklich, die anderen nicht. Und darum hat die katholische Kirche das Lesen vom Wort Gottes Jahrhundert verboten. Es muss von der Kirche ausgelegt und interpretiert werden und sie hat allein die Wahrheit. Das ist falsch. Die Wahrheit ist da drin und damit ist auch gesagt, dass es ein allgemeines Priestertum gibt. Jeder von euch kann Wort Gottes weiter erzählen, wenn er wiedergeboren ist. Jeder kann ein Zeugnis sein. Und man könnte sogar jeden fragen, am nächsten Sonntag hier auf die Kanzel zu stehen und die Predigt zu halten. Das müsste eigentlich jeder können. Die Bibel schränkt sie auf Männer zu predigen vor der ganzen Gemeinde, nach meinem Verständnis von der Bibel, aber nicht auf einen Pfarrer. Es gibt keinen Titel. Es gibt einfach Älteste in der Gemeinde, aber das ist ein Amt, das ist nicht ein Titel. Besondere Auszeichnung. Ich bin einer von euch. Ich bin nichts Besonderes, weil ich da ab und zu da vorne stehe und predige. Und das ist ganz wichtig, dass wir das so nehmen, weil die Gnostiker, die haben sofort angefangen, Zusatzlehren entwickeln. Also zum Beispiel die, Jesus war ein Mensch und nicht Gott. Bei der Taufe ist der Geist Gottes auf ihn gekommen. Hat man ja gesehen, oder? In Form von einer Taube. Und vor der Kreuzigung ist der Geist wieder zurück in den Himmel. Auf der Erde war nur ein Mensch, der eine Zeit lang der Geist Gottes hatte, dann ist er als Mensch gestorben und fertig. Das sagt Gnosis oder Einrichtung der Gnostiker. Wird heute noch verbreitet, diese Lehre. Das ist nicht ausgestorben. Es gibt heute noch Leute, die meinen, sie seien allein die, die da die Weisheit erkennen in der Bibel und das den anderen nicht zutrauen. Das ist falsch. Leset nicht zwischen den Zielen, dann leset, was hier steht, das lenkt. Ich habe schon genug Mühe, mich an das zu halten, was da steht. Also ich brauche nicht noch mehr. Wir haben die ganze Offenbarung von Gott. Wir brauchen nicht mehr. Und da kämpft er gegen die Lehre, gegen die Irrlehre, die aufkommt von einigen, die sich an die Spitze der Gemeinde stellen, um die Leute zu manipulieren. Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit haben und wir sagen, was durchgeht. Das steht dahinter, oder? Und das ist rein menschliches Machtstreben. Darum fängt er so an. Wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es betrachtet und wir haben es angelenkt. Ich bin ein Augenzeuge, ich bin dabei gewesen. Ich habe erkannt, dass Jesus das Wort vom Leben ist, der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Und er bringt uns ewiges Leben. Das ist klar. Und noch auf etwas weist er hin, der Vers da, wenn es so anfängt, was von allem Anfang an war, dann haben wir den Anfang wieder im Johannesevangelium und wir haben ihn auch ganz am Anfang von der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann lesen wir im Vers 26 vom 1. Mose 1 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Oder wir wollen Menschen machen. Es ist ja noch gar niemand da. Wieso redet Gott in der Mehrzahl? Übrigens, das Wort von Gott, im Anfang schuf Gott, ist Elohim, ist eine Mehrzahlsform. Eigentlich heisst es, im Anfang Götter schuf Himmel und Erde. Das Verb ist wieder in der Einzahl. Sprachlich letzt. Gott war nie allein. Ihn hat es immer dreifach gegeben. Wir verstehen es nicht, ich kann es nicht erklären. Er erwartet jetzt keine Erklärung von der Dreieinigkeit. Das übersteigt meinen Kopf. Gott hat sich allein genügt, er hätte uns Menschen nicht machen müssen. Er hat es aus reiner Liebe gemacht. Lasst uns Menschen machen. Und der Johannes sagt in seinem Evangelium, Jesus war am Anfang dabei gewesen. Das Wort war dabei gewesen. Ohne das ist nichts geschaffen worden, was geschaffen wurde. Alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also Jesus, das Wort vom Leben, ist von allem Anfang an da gewesen. Und einige haben das Vorrecht gehabt, das mitzuerleben. Dann auf der Erde zu leben, wo Jesus eben auch auf der Erde war. Oder Johannes ist einer von denen. Und darum, wenn wir es ihnen glauben, sie haben die Herrlichkeit vom Sohn Gottes gesehen, ihnen können wir es wirklich glauben, es sind Augenzeugen. Und jetzt fragt er plötzlich, warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Gefällt mir in der NGU, da steht die Frage. Warum überhaupt? Schreibe ich jetzt den Brief und was will ich da damit? Und das führt mich zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war Jesus Christus, das Wort des Lebens. Und jetzt der zweite Punkt. Warum die Verkündigung? Damit ihr könnt erleben, was es heisst, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Damit ihr könnt Gemeinschaft haben mit dem Gott. Und das ist wahrscheinlich etwas, was das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Im Christentum geht es nicht darum, dass wir eine ganze Serie von Gesetzen einhalten, damit wir den einen in Himmel kommen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns so frei fühlen, dass wir sämtliche Gesetze übertreten. Und das geht es auch nicht. Die 10 Gebote sind uns gegeben worden als beste Grundlage für ein glückliches, gelingendes Leben. Wenn du eh nicht brichst, hast du mehr Glück eigentlich. Wenn niemand tot ist und auch von niemandem tötet wirst, lebst du länger. Wenn du nicht stillst und dir nichts gestohlen wird, ist es viel schöner, oder? Wenn du wie gang musst Angst haben, wo ist es jetzt? Wie jemand, den ich sehr gut kenne, mal etwas Wertvolles im Zug hat liegen. Mir sofort angerufen, aber der SBB kannst du nicht anrufen, musst es per Internet machen und das war natürlich vor und nie mehr zurückgekommen. Ja. Wenn nicht gestohlen würde, wäre es schöner irgendwie, oder? Man könnte sogar so weit gehen und sagen, ich habe es glaube schon mal gesagt, dann könntest du nie mehr einen Schlüssel verlegen, weil du brauchst ja keine mehr, kannst alles offen, es wird ja nichts gestohlen. Wäre schön. Die 10 Gebote wären sensationell, wenn man sich daran halten würde. Wir hätten das Paradies auf Erden, wirklich. Er hat das nicht gegeben, für uns irgendwie zu schikanieren, sondern um uns eine gute Lebensgrundlage zu geben, Und um die Beziehung mit ihm zu geniessen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, vergibt uns die Sünde, dann haben wir Beziehung mit Gott, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Aus dieser Beziehung leben, aus dieser Liebesbeziehung zu leben, das ist schön. Das andere ist ein Krampf. Also erstens wird er das ist mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, er wird uns Freude schenken. Vollkommene Freude. Das wäre eigentlich unser Leben als Gläubige, oder? Aus dieser Beziehung herausleben, die uns Freude macht. Aber die Beziehung muss wiederhergestellt werden. Die ist beim Sündenfall kaputt gegangen. Und darum braucht es eine Bekehrung von unserer Seite her zu Gott. Wir müssen uns ihm zuwenden, Buss tun über unser sündhaftes Leben. Ich glaube, da sage ich jetzt gar nichts dazu. Da wissen wir alle selber, dass wir Fehler machen können. Und dass wir manchmal stolz sind gegenüber Gott. Aber aus dieser Beziehung leben, das bringt Freude. Auch im Schweren. Und ich möchte euch da etwas lesen aus einem Heftli Zukunft CH. Das ist sehr interessante und empfehlenswerte Zeitschrift von einer empfehlenswerten Vereinigung, Zukunft CH. Da gibt es einen Artikel drin, vom Muslim zum Gemeindegründer. Und ich lese nur den ganz letzten Abschnitt daraus. Seither bin ich in über 40 Ländern unterwegs gewesen. Muslime aus verschiedenen Nationen kommen zum Glauben an Jesus, ganze Nachbarschaften wenden sich ihm zu und Hausgemeinden entstehen. Viele zahlen dafür einen sehr hohen Preis, verlieren ihre Arbeitsstelle, ihre Familien, werden ins Gefängnis geworfen, gefoltert, getötet, vergewaltigt und ihre Häuser werden niedergebrannt. Trotzdem sagen sie, mir ist das Gewaltigste passiert, was mir passieren kann. Ich habe Jesus kennengelernt. In allem Leid erfahren diese Gläubigen Gottes Nähe, Trost und Beistand und sind in ihrem Umfeld ein Zeugnis der Liebe Gottes. Das ist gewaltig. Vielleicht von uns Schweizern nicht so wirklich zu verstehen. Uns geht's zu gut. Und wir haben zu viel Freiheit. Aber es kann ein Trost sein, wenn es mal so weit kommen sollte. Gott kann uns die Freude an ihm erhalten. Mir ist das Gewaltigste passiert, was mir passieren kann. Ich habe Jesus kennengelernt. Ja, das können wir auch sagen. Das ist schon das Gewaltigste. Dass das auch in Verfolgung soll funktionieren, geht eigentlich aus dem Brief von Johannes auch hervor. Wahrscheinlich ist er der Letzte von den Jüngern und Aposteln, der noch lebt. Und wahrscheinlich ist er der Einzige von diesen 12, der keinen gewaltsamen Tod hat erlebt, keinen Märtyrertod. Allerdings ist er in der Gefangenschaft gestorben, also in der Verbannung auf der Insel Patmos. Dort hat er müssen sein. Und jetzt, wo er schreibt, ist der Stephanus bereits längstens gesteinigt, der Jakobus schon lange tot, ganz sicher. Der Petrus ins Gefängnis geworfen worden und wieder ganz wundersam befreit, aber mittlerweile wahrscheinlich auch tot. Er ist einer der letzten Zeugen. Und er sagt, ich schreibe euch, damit eure Freude vollkommen wird. Und er schreibt zu Leuten, die geflüchtet sind, weil sie gesehen haben, dass man den Stephanus steinigt, den Jakobus tötet, die anderen gefangen nimmt. Die leben in der Zerstreuung. Und darum ist der Brief auch nicht an die Gemeinde in sowieso, sondern einfach an alle, die ihr auch lebt jetzt gerade, die ihr auf der Flucht seid. Das ist für euch alle. Der Johannes hat seine Freude und seine Verbindung und Beziehung mit Jesus Christus nicht verloren. Er weiss, dass durch den Geist Gottes kann man die Beziehung aufrechterhalten und aus dieser Beziehung leben. Wir hier, wir haben unermessliches Glück. Wir leben seit Jahrzehnten im Frieden und wir leben in einem Land mit Glaubensfreiheit. Und ich denke, wir schätzen das zu wenig. Ich nehme das so gewöhnlich, oder? Wir ersticken fast in unserem Luxus und schauen das für Standard an. Das ist Wahnsinn eigentlich. Und trotzdem oder gerade darum möchte ich heute aufrufen, am Johannes zu glauben. Er ist ein Augenzeuge. Er hat es gesehen. Er hat es ganz genau betrachtet. Er schreibt es eben zweimal, wir haben es gesehen, wir haben es angeschaut. Ganz exakt haben wir geschaut. Wir haben es angelenkt, wir haben es gehört. Er ist einer von der ersten Stunde. Er hat das wirklich miterlebt. Er, ihm kann man glauben. Es ist zudem noch Wort Gottes, vom Geist Gottes inspiriert. Es ist wirklich wahr. Wir können es daran halten. Und darum ist es wichtig, mit dem Vater und mit dem Sohn die Verbindung einzugehen. Dass wir unsere Sünden bekennen, unser Leben Gott hergeben und aus dieser Beziehung leben, wo auch jeden Tag, wenn es möglich ist, und dem Wort lesen, uns der Tür stärken. Man braucht nicht zwingend einen Prediger, der es einem erklärt. Man kann es eben selber lesen, weil man muss ja nicht zwischen den Zielen lesen. Es hat keine verborgenen Wahrheiten da drin. Sie sind offengelegt. Es ist die Offenbarung von Gott. Wir dürfen es lesen. Jeder kann es verstehen. Ohne die Verbindung sind wir geistlich tot und dann fehlt uns Entscheidenden im Leben und dann sind wir immer auf der Suche nach dem Glück. Aber wenn wir die Beziehung dürfen haben, dann kommt echte Freude. Und jetzt komme ich noch zu dieser Freude. Dritter Punkt. Oft suchen wir die Freude eigentlich ein bisschen an einem anderen Ort. Unsere Freude, ich weiss nicht, wo ihr sie sucht. Was macht euch Freude, wenn wir jetzt am Anfang vom Gottesdienst weisse Blätter habt verteilt und jetzt würde sagen, schreibt mal auf, was macht euch Freude? Vielleicht wäre nicht zoberst oben gestanden, meine Beziehung mit Jesus Christus. Vielleicht wäre etwas anderes gestanden, das auch Freude macht, oder? Es gibt viel, was Freude macht. Wir haben zum Beispiel warme, beheizbare Wohnung. Und die ist recht gut isoliert. Unsere hat mindestens zwei Schwachstellen, die ich gut kenne. Aber wir kommen warm über im Winter. Wir müssen nicht frieren. Wir haben sogar Bodenheizung. Sogar im Badzimmer, oder? Mögt ihr euch erinnern, früher, vor 80 Jahren? Da ist in der Küche der Holzherd gestanden, wenn du Glück hast, hinten dran gekauft. Die hat dort die Stube gewärmt, oder? Und im Tilli von der Stube in einer Ecke hat es ein Loch gehabt. Dort hast du können auftun, ist die Wärme rauf in die Schlafkammer. Ja, so war es. Und jetzt hast du im WC Bodenheizung, musst du dir mal vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Und wir spülen unsere WC mit Trinkwasser. Wir leben in einem Luxus, dass es klebt und tätscht. Ein Knopfdruck klingt und du hast Licht. Meistens kannst du es noch dimmen. Kannst es stimmungsvoll, das ist nicht einfach nur Licht, oder? Für zum Lesen, sondern schön. Kannst es noch farbig machen, oder? Wahnsinn! Kalt und warm Wasser in jeder Menge. Wenn mal das Warmwasser zur Neige geht und wir wollen gerade duscheln, dann rufen wir einfach aus, oder? Wir können kochen, wir können backen, wir können steimen, wir können kühlen, wir können tiefgefrieren und nicht irgendetwas, sondern sehr gute Lebensmittel. Früher hat man noch sein Brot verteidigt, heute sein Gottlet mindestens, oder? Und dazu haben wir Radio, Fernsehen, Telefon, Internet, Auto, Velo, Töff, Hünge, Katzen, Vögel, Meersäule, Ross und so weiter, oder? Es hört nicht auf. Es ist endlos. Wir haben alles. Wir haben mehr als alles. Und wahrscheinlich das grösste Angebot an Psychiater seit je. Vielleicht ist das das Problem. Warum sind wir nicht die glücklichsten Menschen, die es je gegeben hat? Wieso sind einige von uns unzufrieden? Das ist völlig quer. Entschuldigung, ja. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Gesundheit. Ja klar, Gesundheit kannst du verlieren, das ist bitter. Wenn es in der Gesundheit nicht so recht geht, ja, dann haben wir schon etwas zu jammern. Ah, natürlich, oder? Vielleicht, wenn du Eppen hast auf dem Bankkonto. Oder wenn du so richtig Flut hast auf dem Bankkonto, aber keine Zeit für das zu brauchen, weil du musst bügeln, oder? Das ist auch ärgerlich, ja, klar. Und vielleicht klemmt es in den zwischenmenschlichen Beziehungen in der Ehe und in der Familie und beim Arbeitgeber und so. Ja, es gibt nicht, ich weiss schon. Aber wieso sind wir nicht gleich glücklich? Wir sollten eigentlich unheimlich glücklich sein. Die glücklichsten von allen Menschen, die je auf diesem Planeten rumspaziert sind. Uns geht es heute besser als vor 150 Jahren an einem König. Wir haben viel mehr als die dann. Warum sind wir nicht glücklicher? Aus einem ganz einfachen Grund, und das steht auch wieder ganz deutlich da in der NGU. weil die wahre Freude eben nur von Gott kommt. Johannes schreibt hier, wir schreiben euch diesen Brief im Vers 4, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die echte Freude, die kommt nur von Gott. Ich wünsche allen eine gut beheizbare Wohnung mit Bodenheizung im WC, dass Barfis dort her kannst. Also geniesset das, freut euch an diesem Zeug, ist klar. Aber die wahre Freude, die durchdreht, die kommt von Gott, die kommt nicht, weil du daheim den Kühlschrank voll hast. Das ist ja dort daheim, oder? Wo du oben am 10 noch hinter einem Kühlschrank darfst, wenn schon so ein Appetitschub kommt. Das ist schön, aber das macht Freude nicht aus. Freude macht es aus, wenn die Beziehung mit Gott kannst leben und wenn Gott dir die Freude schenkt, weil du weisst, eines Tages wird dich gerettet. Eines Tages, wenn es dir mein Stündchen schlägt, dann gehe ich in den Himmel. Wir Gläubigen, wir gehen nicht dem Tod entgegen, wir gehen dem Leben entgegen. Und das vergessen wir manchmal. Das sollte uns Freude machen. Super, jeden Tag, wo ich älter werde, bin ich näher am wirklichen Leben. Das ist schön. Ich muss nicht jammern und sagen, oh je, jetzt sind die 64 Jahre vom Leben vorbei. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen verpasst. Nein, ich kann sagen, jetzt geht es nicht mehr 64 Jahre. Und dann bin ich dort, wo das wahre Leben stattfindet. Das ist schön und auf das freue ich mich. Ich gehe gerne dorthin. Wenn ich jetzt noch ein paar schöne Jahre darf haben, oh, sehr gern. Aber eigentlich ist es einem für besser. Wir wissen das, theoretisch. Ich finde es zwar gut, dass wir am Leben hängen, das muss sein, irgendwo durch. Das ist auch eine Bewahrung, dass wir an diesem Leben auch ein bisschen hängen. Aber wir dürfen wissen, wir gehen am Leben entgegen und wir gehen der wahren Freude entgegen. Wenn wir den Brief jetzt anschauen miteinander, werden wir sehr viel von Liebe und von Heiligung lesen. Ich habe mal den Bleistift genommen und da in dem Neuen Testament alles angestrichen, was mit Liebe und mit Fernhalten von Sünde, mit Heiligung zu tun hat. Und da ist fast alles angekribbelt jetzt. Es wäre noch eine gute Übung, macht das mal daheim. 1. Johannesbrief, wo schreibt er von Liebe, was hat Zusammenhang mit Liebe und was hat Zusammenhang mit sich von der Sünde fernhalten, ein Leben von der Heiligung führen, wirklich Gott nachfolgen, Leben im Gehorsam, möglichst in einem kompromisslosen Gehorsam. Da muss ich auch noch lernen. Letztendlich wieder etwas entdeckt, wo ich denke, oh, da machst du Kompromisse, das musst du ändern. Das geht in seinem Leben so. Ist doch gut, wenn Gott uns das aufzeigt. Und dann, wenn wir es mit seiner Hilfe probieren zu ändern, manchmal catchen wir lange an Zeug, manchmal geht es besser. Und wir brauchen seine Hilfe, ein wirkliches Leben im Glauben. Das macht Freude. Und wenn du dich von der Sünde kannst trennen kannst, das macht Freude. Und solange als sie dich immer wieder leidet, nimmt es dir die Freude. Und darum ist es wichtig, dass wir probieren, auch in unserer Gedankenordnung zu bekommen. Da hätten wir bis am Ende, denke ich jetzt mal. Aber es ist wichtig, dran zu bleiben. Da gibt's Freude, die Beziehung mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und das ist nicht immer alles nur so, ja, rosa-rot und lauf gut. Wir haben unsere Tiefs, wir haben unsere Kämpfe. Aber wir weisen kämpfen und um seine Hilfe immer wieder bitten. Und jetzt mache ich einen Abschluss und einen kleinen erzwungenen Vergleich. So wie Gemeinschaft mit Gott etwas Wunderbares ist, was Befriedigung und Freude schenkt, ist auch das Leben in unserer Familie, irdischen Familie, etwas Wunderbares, das Befriedigung und Freude auslösen kann. Und wenn ihr jetzt an eure Kindheit denkt, dann wisst ihr, dass ihr es nicht immer so erlebt habt. Auch das Leben in der Familie ist manchmal etwas, das vielleicht einem ein bisschen schwer macht, oder? Und beides, unsere Beziehung mit Gott und unsere Beziehung zu unserer irdischen Familie, wird von Satan brutalstens angegriffen. Das will er kaputt machen. Beziehung mit Gott, Beziehung zwischen den Ehepaaren, Beziehung zwischen älteren Kindern, Kindern älteren, das greift er an. Man merkt es heute ganz klar, Mit dem Stichwort Gender Mainstreaming, wo man alles gleich machen in der Familie, alles kaputt machen, die Familie vor allem, das ist heute wirklich im vollen Angriff ausgesetzt. Aber Familie, die einigermaßen funktioniert, ist fantastisch. Da hast du es nicht. Da bist du neu daheim. Das ist eigentlich ganz gewaltig. Und nicht zu begreifen, dass man das heute kaputt machen will. Und heute werden Mütter diskreditiert. Was bist du nur eine Mutter? Wirklich? Ja, machst du das sonst nicht? Das ist ja eine verrückte Frage, oder? Mutter ist das Wichtigste, was du überhaupt kannst machen und sein auf dieser Erde. Und jetzt will man, dass Mütter Kinder möglichst gleich abgeben, gehen arbeiten, Karriere machen. Das gehört sich, oder? Der bist du jemand, wenn du Karriere machst. Aber wenn du nur Mutter bist, ja, also nein, kann es ja nicht sein. Heute ist Muttertag und darum sage ich die Sachen, ja. Aber niemand in einer Familie ist so wichtig wie die Mutter. Das behaupte ich jetzt einfach mal, dürfen die anderen Meinung sein. Aber ich behaupte es gleich. Ich finde die Mutter das Wichtigste in der Familie. Vater ist auch ziemlich wichtig. Aber, ja. Aber die Mutter finde ich wichtiger. Viel wichtiger. Wer bringt das Kind auf die Welt? Mutter. Wer nimmt es an die Brust und kann es stillen und trösten? Die Mutter. Das ist ganz verrückt. Das Kind hat Beziehung zur Mutter lang bevor dem Vater. Es gehört der zwar auch schon im Leib von der Mutter, aber es spürt das Herz vom Mutterschlag, nicht vom Vater. Es hat die Beziehung zur Mutter lang bevor es auf die Welt kommt. Die Mutter bringt Wärme, oft auch gute Stimmung ins Familienleben. Das ist noch eine echte Herausforderung, oder? Und sie können sicher noch viel besser, wenn die Väter und die Männer sie entsprechend unterstützen würden. Und das sollten wir uns immer wieder ein bisschen auf die Fahne schreiben. Als Mann, als Vater solltest du die Mutter ein bisschen unterstützen. Sollte wirklich das sein, oder? Ein bisschen mehr Verständnis und Wertschätzung entgegenbringen. Das ist auch so etwas, was man dran schafft, manchmal ein Leben lang. Aber der wird schön in der Familie. Und dann muss man einen halt immer auch wieder vergeben. Ja, brauchen wir. Mütter brauchen Vergebung. Väter brauchen viel Vergebung. Kinder brauchen auch Vergebung. Und die Eltern brauchen Vergebung. Ja, wir brauchen einen tatsächlich. Mutter sein braucht Gottes Hilfe. Vater sein braucht Gottes Hilfe. Beides. Wenn wir es aus der Beziehung mit Gott leben können und aus dieser Vergebung, die wir bekommen haben, einander gegenseitig vergeben können, kann es gut werden. Ich wünsche uns allen viel Segen. Ganz besonders den Müttern. Viel Segen. Die Mütter erfüllen den allerwichtigsten Auftrag, den es gibt auf dieser Erde. Das kann ich niemand absprechen. Eine Mutter, die für ihre Kinder kann da sein und da ist, das ist das Gewaltigste, was es gibt. Vielleicht wird es darum so angegriffen, weil wenn es viel sinnige Mütter gibt, dann gibt es ja auch viel friedfertige Menschen, oder? Und der Herr möge uns da drin beistehen, unsere Rolle wirklich zu sehen und aus dieser Beziehung mit ihm raus zu leben und auch unsere Rolle als Vater, als Mutter, als Kind aus der Beziehung mit Gott zu leben. Das wollen wir heute machen. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns das Leben aus dieser Beziehung mit dir anbietest. Du willst Gemeinschaft mit dir erneuern. Du willst unser Vater sein, uns als deine Kinder annehmen. Das steht so in deinem Wort. Du willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen und dich als ihren himmlischen Vater anerkennen können. Danke auch, dass du uns Freude schenken willst. Eine Freude, die aus dem Leben mit dir kommt, aus der Erkenntnis von der Vergebung, dass du wirklich vergisst und dass wir am Leben entgegengehen. Hab Lob und Dank dafür und segne uns, segne die Mütter, die da sind, segne die Väter, segne die Kinder. Danke, dass du jedes von uns kennst und jedem sein Vater bist. Und so sind wir auch mindestens in die himmlische Familie eingebunden. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.